Radio Jade, Bürgerfunk.
Hallo im Bürgerfunk bei Radio Jade. Wir haben heute den 16.02.25. Ich bin Stefanie Eilers und die erste Vorsitzende des NABU Wilhelmshaven. Aus der aktuellen Lage rund um die Entwicklung Wilhelmshavens zur Energiedrehscheibe Deutschlands haben sich im Mai 2022 die Umwelt- und Klimaschutzverbände der Stadt, der Region und darüber hinaus zusammengeschlossen und das Netzwerk Energiedrehscheibe gegründet. Heute sind in diesem Netzwerk mehr als inzwischen 150 Leute täglich unterwegs und sammeln Neuigkeiten und tauschen sich zu den aktuellen Entwicklungen aus. Die vier großen Umweltschutzverbände, Deutsche Umwelthilfe, der BUND, NABU und Greenpeace und auch die Scientists for Future als Wissenschaftsorganisation sind dabei. Aktuell zählen wir 24 Gruppierungen, Vereine, Bündnisse und Einzelpersonen. In jeder Sendung, heute ist schon die 57. Sendung dieses Bündnisses, möchte ich euch aus diesem Kreis der Fachleute Menschen vorstellen, Themen moderieren oder Neuigkeiten vermitteln, die dieses Netzwerk hervorbringt und recherchiert hat. Wenn ihr die Sendung von heute hören wollt, meldet euch bitte. Sie wird ohne Musik zugeschnitten und ist damit auch ein Wissens- und Zeitzeugnis für eine Diskussion im Freundes- und Bekanntenkreis. Bitte schreibt dazu eine Nachricht in allen gängigen Messengern an 0171 371 6016. Ich wiederhole 0171 371 6016 oder eine E-Mail an info@nabu-wilhelmshaven.de. Und wenn ihr wissen wollt, was wir bisher schon alles gemacht haben, wir sind ja heute in der 57. Sendung, dann nehmt ihr bitte www.stefanie-eilers.de. Dort entsteht parallel gerade eine Mediathek zu dieser Sendereihe. Zu Gast ist Fritz Sandja von den Scientists for Future. Ah, wer bist du? Für alle die, die dich immer noch nicht kennen.
Ja, moin zusammen, Fritz Sandja hier. Ich bin von den Scientists for Future, hier aus der Region Wilhelmshaven-Friesland. Ich selber komme aus Sizilien-Groden und beruflich arbeite ich bei einer Firma in Berlin. Da geht es auch um Netzstabilität, also fast ungefähr zu dem Thema heute auch, was wir hier heute besprechen wollen, nämlich Dunkelflauten. Ja, Scientists for Future, das sind Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler hier in ganz Deutschland und wir kümmern uns um Klimaschutz, Energiewende und Biodiversität. Also alles sehr wichtige Themen und wir wollen letztendlich so eine gewisse Grundlage, wissenschaftliche Grundlage bieten, auch Beratung letztendlich für Politikerinnen und Politiker und Informationen an alle Bürgerinnen und Bürger hier, worum es bei Klimaschutz eigentlich gehen soll. Und da kann ich auch gleich noch einmal eine Mitteilung machen. Bei uns nämlich, wenn man sich die Wahlen und die Diskussionen im Moment mal anguckt, dann sieht man oder hört man eigentlich gar nichts über Klimaschutz. Man hört alles Mögliche, aber nichts über Klimaschutz, obwohl Klimaschutz eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und auch bei den Wahlen Thema sein sollte. Deswegen haben wir hier von unserer Regionalgruppe in Wilhelmshaven Fragen an unsere Bundestagskandidatinnen und Kandidaten gestellt zum Thema Klimaschutz und Energiewende. Und diese Fragen und die Antworten haben wir bei uns auf der Webseite auf Scientists for Future Wilhelmshaven, einfach mal googeln, gestellt und da kann man einfach mal nachlesen, was die unsere Kandidatinnen und Kandidaten denn überhaupt im Bereich Klimaschutz und Energiewende machen wollen in den nächsten Jahren.
Und was Sie vor allen Dingen vielleicht auch wissen, also ihr sucht bitte Scientists for Future Wilhelmshaven-Friesland. Ich glaube, man kann es auch abkürzen, SVF, S4F, also das Vor wird, das englische Vor wird wie eine 4 geschrieben und ich glaube, dann kommt man zu euch hin. Für den Fall, ihr scheitert bei der Suche, wir geben nachher nochmal den gesamten Link zur Website Buchstabe für Buchstabe an. Ihr legt schon mal einen Zettel und einen Stift parat. So, Dunkelflauten, lieber Fritz. Wir machen den ersten Schnapper gleich nach. Du hast nämlich so viel mitgebracht. Wir müssen die Sendung ein bisschen eintakten.
Also, Dunkelflauten, ja. Das sind Zeiten, wenn wir zu wenig Wind- und Solarenergie haben. Das heißt, wenn wir noch andere Energie brauchen, um unseren Strombedarf zu decken. So, und das, da haben wir im Moment sehr viel nötig. Wir haben im Moment sehr viele sehr viele Dunkelflauten. Gerade jetzt im Winter, eigentlich seit November, Dezember, Januar gab es sehr wenig Wind und sehr viele Zeiten, wo wir kaum Wind und auch kaum Solarenergie hatten. Und wir hatten eigentlich keinen Stromausfall.
Stimmt.
Oder hat jemand einen Stromausfall gemerkt? Ich glaube nicht.
Ich auch nicht.
Das heißt, eigentlich können wir die Sendung schon jetzt beenden, weil es ist klar, wir hatten keinen Stromausfall. Unsere Netze sind sicher. Unsere Stromversorgung ist sicher. So, aber ich kann noch ein bisschen mehr dazu zählen.
Wir bitten darum, du wirst jetzt noch nicht entlassen, du hast 2 Stunden gebucht heute.
Okay, ja, ich würde gerne noch einige Themen drauf eingehen, auch was so öfters in der Presse rumschwirrt und was man bei Facebook hört und diese ganzen Geschichten. Also, ich würd gerne mal über unsere Versorgungssicherheit reden, also wie stellen wir eigentlich sicher, dass wir immer genug Strom haben? Mhm. Über die Strompreise bei Dunkelflauten sollten wir auch einmal reden. Das ging ja auch ziemlich heiß her, gerade im Dezember mal. Stromimporte ist auch immer wieder ein Thema, was ich sehe. Grundlastkraftwerke ist auch ein sehr wichtiges Thema und da gibt's viele Mythen drüber und so weiter. Genauso Atomkraftwerke. Wenn wir Zeit haben, ich hoffe, können wir nochmal drauf eingehen, was für eine Rolle Biogasanlagen überhaupt bei Dunkelflauten spielen können.
Na, und das waren nur die Themen der ersten Sendung, heute der ersten Stunde. Und in der zweiten machen wir heute, wie ist denn die Entwicklung in der Energiewende? Also in der ersten Stunde gibt es sowas wie einen Status mit diesen 7 Themen, die Fritz heute mitgebracht hat. In perfekter Vorbereitung übrigens, darf ich sagen. Und in der zweiten Stunde machen wir die Entwicklung der Energiewende, was er sieht in seinen Kreisen und mit seinem Sachverstand. Fritz von den Scientists ist da. Dunkelflauten, da waren wir nicht fertig. Gerade hatten wir euch gesagt, was alles so drankommt. Ihr habt ja was zum Schreiben rausgesucht, ne? Also Dunkelflauten.
Also, wir müssen natürlich auch gucken, was ist bei den Dunkelflauten in 10 oder 20 Jahren los, was passiert da, wenn wir also keine Kohle und kein Erdgas mehr verbrennen und wie ist das mit Speicher, Wasserstoff und dergleichen. So, ich will mal direkt hier anfangen. Wie stellen wir denn sicher, dass wir immer genau Strom haben? Da müssen wir natürlich gucken, haben wir genug Kraftwerke überhaupt außerhalb von Wind- und Solaranlagen. Und da brauchen wir eigentlich ein paar Zahlen, muss man sich nicht merken, aber die brauchen wir einfach mal. Also man muss einfach mal angucken, wie groß ist denn die maximale Last hier in Deutschland überhaupt. Da habe ich mal geguckt, letztes Jahr hatten wir eine maximale Last, die lag bei 76 Gigawatt. Gigawatt, das sind Millionen Kilowattstunden, also 76 Millionen Kilowattstunden war die maximale Last im letzten Jahr. So, aber zur maximalen Last haben wir nicht unbedingt auch die Dunkelflaute. Ganz im Gegenteil, weil meistens ist es so, die maximale Last setzt sich dadurch zustande, dass der Strom eher billig ist zu dem Zeitpunkt und wir viel Wind- und Solarenergie haben und dann auch der Verbrauch höher ist, weil dann die Leute zum Beispiel ihr Elektroauto laden. Okay. So, das heißt, es geht eigentlich darum, wie groß ist die maximale sogenannte Residuallast. Das ist jetzt ein Begriff, den kaum jemand kennt wahrscheinlich. Das ist sozusagen die Last, die nötig ist, um sozusagen die Differenz zwischen Wind- und Solarenergie und dem Stromverbrauch zu decken. Also das, was wir wirklich noch brauchen. Und die war letztes Jahr 66 Gigawatt groß. Mhm. Das heißt, wir brauchen Kraftwerke mindestens in Höhe von 66 Gigawatt. Was wir tatsächlich haben, ist Kraftwerke im Bereich von circa 90 Gigawatt hier in Deutschland.
Die gibt es also schon?
Die gibt es, die sind aktuell da. 90 Gigawatt sozusagen ohne Wind- und ohne Solaranlagen. Da ist auch Biogas mit dabei bei den 90 Gigawatt. Da sind Kohleanlagen, Kohlekraftwerke dabei, da sind Erdgaskraftwerke dabei. So, diese 90 Gigawatt haben wir, also eigentlich erstmal ausreichend. Natürlich ist nicht jedes Kraftwerk auch immer einsatzbereit, die müssen auch mal gewartet werden, da können auch mal Probleme auftauchen.
Okay.
Aber wir haben eben auch noch unsere Nachbarländer. hier Holland, Frankreich, Dänemark zum Beispiel, Polen, von denen können wir Strom bekommen. Wir sind nämlich in einem Verbundnetz hier in Europa, in einem großen Verbundnetz. Das ist das zweitgrößte Verbundnetz auf der Erde hier. China hat noch ein größeres.
China ist ja auch ein bisschen größer als
China
Europa.
China ist ja auch ein bisschen größer. Dieses Verbundnetz geht letztendlich sogar von Nordafrika, nicht nur Europa, sondern Nordafrika, bis Dänemark, neuerdings seit ein, zwei Wochen gehören die baltischen Länder auch dazu, also bis Estland, und die Ukraine gehört auch dazu.
Super, also wir sind schon ganz viele Freunde, die sich gegenseitig helfen.
Genau.
Okay, jetzt haben wir ja ganz viele Trassen, die irgendwie angebunden werden. Du hast dir in die Sendevorbereitung noch reingeschrieben, Wilhelmshaven und Großbritannien. Ist noch irgendwas im Anschluss in Planung? Sag nochmal was zu der Anschlussplanung.
Genau, wir haben eine Kabelverbindung zwischen Großbritannien und Wilhelmshaven hier. Da gehen 1,4 Gigawatt Verbindung ist das. Das ist sozusagen ein großes Kernkraftwerk in der Größenordnung. Oder zwei Kohlekraftwerke ungefähr an Leistung, die man da rüberschieben kann. Dann haben wir noch eine Kabelverbindung nach Norwegen hin. Die geht von Schleswig-Holstein aus. Das heißt, eigentlich sind wir ganz gut vernetzt, wobei wir in den nächsten Jahren noch mehr Kabelverbindungen auch bekommen zu anderen Ländern hin. So, und wir haben darüber hinaus noch Reservekraftwerke, die zusätzlich dazukommen. Das sind nochmal circa 13 Gigawatt, die sozusagen nicht normalerweise Strom produzieren, sondern nur im Notfall. Aber die man auch relativ schnell aktivieren kann.
So, ich glaube, dann sind wir mit dem Thema, was hatten wir denn hier? Also nein, wir müssen sagen, es reicht völlig.
Völlig.
Super, bei den Leistungstrassen habe ich natürlich im Naturschutz jetzt mit dem Wattenmeer so meine Sorgen. Wir haben noch eine neue Gruppe Inseldrähte gegründet, was da angeschlossen wird alles und wie viel da durchs Watt gebohrt wird. Wer sich da anschließen möchte, kann das tun. Wir sind also nicht monothematisch im Bereich, wir brauchen viel Wind und Sonne unterwegs, sondern wir gucken in beide Richtungen. Aber ich finde das gut, dass wir heute mal Zahlen haben. Vielen Dank, Fritz.
Gerne.
Also, genügend Strom haben wir abgearbeitet. Die Sendevorbereitung, die Fritz geschrieben hat, dürft ihr auch jederzeit gerne anfordern. Und jetzt haben wir doch diesen Fall, dass da so ein wahnsinniger Strompreis da war. Magst du dazu was sagen?
Ja, das war im Dezember letzten Jahres. Genau genommen am 11., 12. Dezember. Da ging der Strompreis an der Strombörse auf ungefähr 1 Euro pro Kilowattstunde hoch. Strombörse, es gibt da so ein Day-Ahead-Strombörse, das heißt, am Tag vorher wird geguckt, wie viel Strom brauchen wir für den nächsten Tag und wie viele Kraftwerke gibt es, wie viel Wind- und wie viele Solaranlagen sind aktiv, wie viel Erneuerbare haben wir letztendlich. Und daraus bildet sich letztendlich ein Preis. Und dieser Preis war dann auf 1 Euro hochgegangen für letztendlich 2-3 Stunden. Das ist dann nicht der ganze Tag, sondern das sind dann einige wenige Stunden in der Regel. Da wird auch stündlich geguckt für jede Stunde sozusagen, wie viel Strombedarf haben wir und wie viel Erzeugung letztendlich haben wir. So, wenn man sich die Strombörsen anguckt, dann ist 1 Euro zwar ein hoher Preis, aber das kommt ab und zu vor. Also es ist nicht so ungewöhnlich. In der Regel sind die Preise deutlich niedriger, maximal so bis 50 Cent, aber 1 Euro kommt vor. Wir haben auch schon mal 2 Euro gehabt, da hat auch keiner geschrien. Aber gut, das ist eine andere Geschichte.
Es ist Wahlkampf, es wird gerade viel geschrien.
Ja, genau, so. Und was ist aber zu der Zeit passiert? Es war ein bisschen merkwürdig an dem Tag und zu der Stunde, weil wir hatten eigentlich ausreichend Kraftwerke hier auch in Deutschland. Nur diese Kraftwerke sind nur zum Teil angesprungen. Das heißt, wir hatten nicht alle Kraftwerke, die eigentlich verfügbar sein mussten, auch wirklich am Netz. Und deswegen mussten wir mehr Kraftwerke, mehr Strom aus dem Ausland importieren, wodurch eben der Strompreis eben auch auf 1 Euro pro Kilowattstunde hochgegangen ist. Und da befassen sich gerade noch die Bundesnetzagentur mit und das Bundeskartellamt, was denn da genau passiert ist. Also die gucken jetzt gerade aktuell noch bei den Kraftwerksbetreibern, warum habt ihr denn eure Kraftwerke zu dem Zeitpunkt nicht eingeschaltet gehabt. So, also das läuft noch, diese Untersuchung. Aber wie gesagt, diese 1 Euro pro Kilowattstunde kommt eben auch sonst schon mal vor. Und der normale Stromverbraucher sieht diese 1 Euro pro Kilowattstunde, diesen Strompreis von der Strombörse gar nicht, sondern der normale Stromkunde hat ja einen festen Tarif einfach. Das wissen wir alle, wenn wir hier bei der GEW sind oder bei der EWE, da haben wir irgendwo 30, 35 Cent pro Kilowattstunde, die wir immer bezahlen, und das ändert sich auch zu solchen Zeiten nicht. Nur die Leute mit dynamischem Strompreis, die sehen genau diesen Strompreis dann auch. Also, aber die wissen auch, damit umzugehen letztendlich. Die wissen dann auch, okay, in dieser Stunde darf ich eben nicht zu viel Strom verbrauchen. Darum geht's dann letztendlich.
Ja, ich kann also aus meiner Warte berichten dazu, dass wir bei einem reinen Ökostromanbieter sind, der auch 100% Ökostrom macht, und seit Jahren fallen bei uns die Rechnungen. Ich bin jetzt gespannt, was die Jahresabrechnung für 24 bringt. Also da ist der Preis immer besser und immer gut.
Ja, dazu muss man einmal noch eben kurz sagen, ich hatte gerade von Reservekraftwerken gesprochen, die sind zu der Zeit nicht angesprungen, da hätten wir also noch 13 Gigawatt gehabt, weil die springen erst an, wenn der Strompreis an der Börse auf 4 Euro hochgeht, also deutlich höher. Das ist absichtlich so gemacht, weil man dort einen gewissen Spielraum haben will für den Markt letztendlich. Dass sich eben auch, wenn der Strompreis insgesamt zu hoch wird, dass es sich lohnt, neue Kraftwerke zu bauen letztendlich. Darum wird er erst bei 4 Euro aktiv, werden diese Reservekraftwerke bei 4 Euro aktiv. Also es war alles noch im ganz normalen Bereich. Es ist eigentlich gar nichts passiert. Es hat alles gut funktioniert, muss man sagen.
Hier ist die Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe. Ich bin Stefanie Eilers, die erste Vorsitzende vom NABU Wilhelmshaven. Heute zu Gast in der Sendung ist Fritz Sancher von den Scientists for Future. Wir sind schon in der 57. Sendung heute und Fritz durfte jetzt mal wieder aufrollen, was er alles so weiß. Und wir merken, das mit dem Schreiben und Zuhören ist eine ganz gute Sache. Ja, Fritz, wir haben gerade schon ganz viel gelernt. Aber jetzt sagen die Leute, die kritisch sind, aber wir importieren doch Strom, oder? Könntest du mal, das reicht dann doch nicht, was wir haben an Kraftwerken.
Also wie ich gerade schon gesagt habe, wir haben Kraftwerke genug und wir können den Strombedarf zu jeder Zeit durch die Kraftwerke hier in Deutschland decken. Das ist überhaupt kein Problem.
Ja, aber warum macht man das dann nicht? Warum holt man dann Strom aus dem Ausland?
Weil der Strom aus dem Ausland zeitweise billiger ist, als den hier selber zu produzieren. Nämlich, wie ich vorhin schon sagte, wir sind hier in einem Verbundnetz und in einem offenen Markt letztendlich. Es wird halt geguckt, wo ist der Strom am billigsten, und dieser Strom wird genommen. Und wenn wir hier teure Gaskraftwerke zum Beispiel betreiben müssen und in Frankreich ist der Atomstrom gerade viel billiger, dann kaufen wir Atomstrom aus Frankreich und verbrauchen den hier in Deutschland, weil das für uns letztendlich günstiger wird. Oder eben auch ganz viel Strom kriegen wir aus Dänemark zum Beispiel. Die haben auch sehr viel Erneuerbare und haben auch öfters Überschuss. Und von daher kriegen wir häufig Strom eben auch aus dem Ausland.
Punkt. Genau. Punkt. Genau. Das stellen wir jetzt einfach mal so hin. Wunderbar. So, und dann hatten wir noch Atomkraft. Wolltest du da schon hin mit mir jetzt?
Doch, können wir machen. Atomkraft, da bin ich auch direkt wieder bei Frankreich letztendlich. Kann denn Atomkraft überhaupt bei Dunkelflauten helfen? Es wird ja immer wieder gesagt, okay, ohne Atomkraft geht die Welt zugrunde oder zumindest das deutsche Stromnetz so ungefähr. So ist es einfach nicht. Das haben wir ja auch gesehen, als wir die letzten Atomkraftwerke hier abgeschaltet haben, hat man das eigentlich gar nicht gemerkt. bei den Atomkraftwerken ist es so, die können ihre Leistung eigentlich nicht großartig ändern. Das heißt, die fahren immer die volle Leistung, die volle Nennleistung, die das Atomkraftwerk hat, und können auch nicht einfach mal kurzzeitig abgeschaltet werden oder dann wieder eingeschaltet werden. Die laufen eigentlich immer durch mit konstanter Leistung. Das ist aber überhaupt nicht das, was wir eigentlich brauchen hier in Deutschland, weil einmal schwankt unsere Last und wir haben Lastspitzen tagsüber. In der Nacht brauchen wir in der Regel deutlich weniger Strom. Und dann haben wir natürlich unsere Erneuerbaren, Wind und Solar, die schwanken natürlich auch. Und das da muss sich auch letztendlich die restlichen Kraftwerke etwas anpassen. Das geht aber mit Atomkraftwerken überhaupt nicht. Und das merkt eben auch Frankreich, weil Frankreich hat natürlich das gleiche Problem. Die haben deutlich mehr, sehr viel Atomkraft noch. So ungefähr 65% an Atomkraft in Frankreich. Und die haben natürlich auch schwankende Last. Dort ist die Last im Winter viel größer als im Sommer und natürlich auch zwischen Tags und Nachts gibt's unterschiedliche Lasten. Und die haben eben auch viele Zeiten, wo sie einfach zu viel Atomstrom haben, den sie irgendwie loswerden müssen, weil sie ihre Atomkraftanlagen einfach nicht runterregeln können. Und dann müssen sie den halt für sehr wenig Geld oder für einen negativen Strompreis zum Beispiel an Deutschland, an die Nachbarländer verkaufen oder auch an Spanien oder sonst wohin, an die Nachbarländer. Und das passiert eben auch. Letztendlich kann man sagen, hier Atomkraftwerke können bei Dunkelflauten letztendlich überhaupt nicht helfen.
Wunderbar. Da
brauchen wir ganz andere Kraftwerke.
Also Atomkraftwerke helfen nicht. Der Preis in der Atomkraft ist höher als bei Erneuerbaren. Doppelpunkt.
Genau, also ich will jetzt gar nicht zu sehr auf die anderen Punkte bei Atomkraft drauf eingehen. Da können wir gleich vielleicht nochmal in der zweiten Stunde gucken, aber das lassen wir jetzt erstmal.
Hier ist die Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe im Bürgerfunk von Radio Jade. Ich bin Stefanie Eilers. Fritz ist da von den Scientists for Future. Wir haben es heute mit dem Thema Energiewende, Dunkelflauten heute in der ersten Stunde. Und in der zweiten sprechen wir über eine Perspektive und einen Ausblick im Energiemarkt. Zwei Häppchen haben wir noch für diese erste Stunde. Also Grundlastkraftwerke. Da haben wir noch einen Wissensbedarf, bitte.
Ja, man liest immer wieder und hört immer wieder, wir bräuchten Grundlastkraftwerke. Ohne Grundlastkraftwerke funktioniert das ganze Stromnetz überhaupt nicht. Da muss man erstmal klären, was sind Grundlastkraftwerke eigentlich? Wie funktionieren die? Und die Grundlastkraftwerke, die hatten wir vor allen Dingen Ende letzten Jahrhunderts, kann man sagen, so gerade 80er, auch 90er Jahre noch, zum Teil auch 70er Jahre. Und man kann sagen, erstmal Atomkraftwerke sind Grundlastkraftwerke und wir hatten viele Kohlekraftwerke, vor allen Dingen Braunkohlekraftwerke, die waren recht unflexibel, haben aber eigentlich zu einem recht günstigen Preis, zu wenig Kosten Strom produziert. Und die konnten auch nicht großartig geregelt werden. So, und dadurch letztendlich sind Grundlastkraftwerke gekennzeichnet. Also Kraftwerke, die eigentlich mehr oder weniger konstant durchlaufen, ohne groß ihre Leistung zu verändern. Und wir haben gerade schon mal gehört, was wir brauchen, sind aber flexible Kraftwerke, die schnell ihre Leistung ändern können. Also Grundlastkraftwerke passen dort überhaupt nicht. Das heißt, wir brauchen keine Grundlastkraftwerke, sondern wir brauchen sogenannte Residuallastkraftwerke. Der Begriff, ich hatte ihn vorhin schon genannt, ist weniger bekannt, das ist schon richtig, aber es ist eigentlich der richtige Begriff. So, und Wir brauchen also Kraftwerke, die schnell regelbar sind. Und das sind erstmal jetzt bei uns hier zum Beispiel die Gaskraftwerke. Die kann man sehr schnell regeln. Da gibt es auch nochmal Unterschiede. Aber da will ich jetzt gar nicht großartig drauf eingehen. Kohlekraftwerke letztendlich hier, zum Beispiel unser Steinkohlekraftwerk in Wilhelmshaven, kann man auch regeln. Das kann auch innerhalb gewisser Zeit zumindest eingeschaltet werden, rauf und runter geregelt werden. Das ist möglich. Also das ergänzt sich letztendlich auch zu unseren erneuerbaren Energien, aber auch zu unserer Last, weil wir dürfen nie vergessen, auch unsere Last ist nicht konstant. So, und vielleicht noch mal zu Grundlastkraftwerken. Vielleicht erinnern sich noch einige an Zeiten 80er, 90er Jahre an die Nachtspeicheröfen, die wir so viel hier hatten, die dort präferiert wurden auch, die dann sozusagen nachts ihren Strom aufgeladen haben, ihre Wärme aufgeladen haben und dann tagsüber abgegeben haben. Das war genau wegen unserer Grundlastkraftwerke, weil wir dort in der Nacht zu viel Strom einfach durch diese Grundlastkraftwerke hatten und die musste man loswerden. Und das brauchen wir heute nicht mehr. Wir haben Kraftwerke, die besser geregelt werden und von daher brauchen wir nicht Grundlastkraftwerke, sondern eben, wie gesagt, diese Residuallastkraftwerke.
Ich buchstabiere das mal, könnt ihr suchen, R-I-S-I-D-U-A-L, Residualkraftwerk. So, und jetzt haben wir noch Biomasse, bitte, Fritz.
Ja, wir haben ja bislang noch gar nicht weiter über Biomassekraftwerke gesprochen und über die ganzen Biogasanlagen vor allen Dingen. Also ich möchte jetzt hier gar nicht auf Biomassekraftwerke, auf Holzpellets oder so eingehen, weil die sind eher schlecht fürs Klima, sondern auf die Biogasanlagen, die wir zu einer Vielzahl haben. Gerade auch hier bei uns in der Region gibt es viele Biogasanlagen. Diese Biogasanlagen werden eigentlich zurzeit auch so wie Grundlastkraftwerke betrieben. Das heißt, die Leistung ist eigentlich immer konstant oder mehr oder weniger konstant, mag saisonal etwas abhängig sein, aber letztendlich über den Tag gesehen zum Beispiel ändert sich da wenig, weil das Biogas, was dort durch die Gärung entsteht, wird direkt wieder durch den Generator wieder in Strom umgewandelt. So, und was das ist etwas, was auch bei einer Dunkelflaute nicht helfen kann. Was wir eigentlich bräuchten, wäre, dass dieses Biogas aufgefangen wird, gespeichert wird und dann, wenn wir wirklich Bedarf haben, also wenn Wind- und Solarenergie nicht ausreichen, dass wir dann eben vermehrt Strom aus Biogasanlagen machen. Und das ist eben auch etwas, was die Ampelregierung vorbereitet hat und machen wollte. Und auch schon gemacht hat, muss man sagen. Das ist schon irgendwo festgelegt im EEG, dass halt zukünftig Biogasanlagen vor allen Dingen dann gefördert werden, beziehungsweise zusätzlich gefördert werden, wenn sie eben auch das Biogas speichern und dann eben auch bedarfsgerecht Strom erzeugen.
Lass mich bitte noch fragen, wir haben einen anderen Themenblock, da ging es darum, dass ein Gesetz nicht mehr kommt, was noch diskutiert wurde in der Ampelphase und wo die CDU jetzt sagt, sie würden es in der nächsten Zeit nach einer potenziellen Regierungsübernahme machen wollen. Wenn wir jetzt das EEG nehmen und diese Veränderung ist schon beschrieben, würde eine neue Regierung das wieder kippen und zurückdrehen können oder wie siehst du diesen Fortschritt in der Erneuerbarwerdung Deutschlands politisch jetzt unter Beschuss?
Ja, da können wir gleich auch nochmal in der nächsten Stunde ein bisschen drauf eingehen. Natürlich kann jede Regierung irgendwie was anders machen in einem Gesetz und Gesetze ändern. Bestimmte Dinge sind einfach vorgegeben, die man nicht mehr ändern sollte und die auch schwer zu ändern sind, sag ich mal. Ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, wo du gerade drauf hinaus wolltest, was wir besprochen hatten.
Ja, manchmal kommen Ideen, die an deinem Skript ein bisschen vorbeilaufen. Einfach die Frage, wenn eine erneuerbaren Kultur sich sozusagen jetzt recht gut installiert hat. Man weist ja der Ampelregierung nach, dass sie gut gearbeitet hat. Das DIW hat eine tolle Studie dazu rausgebracht, wie erfolgreich das eigentlich war, was die gemacht haben in der Energiewende. Und jetzt kommt ja vielleicht das Thema Atom- oder Großkraftwerke wieder zurück, wo wir vielleicht andere Preise, also einfach nur die Frage, wisst ihr von den Scientists, wie viel Einfluss eine neue Regierung auf die bereits entstandenen Wendungen haben kann?
Ja. Ja, da wollte ich auch zuletzt noch mal ein bisschen drauf eingehen. Also du greifst ein bisschen vor.
Entschuldigung.
Nee, gar nicht. Es ist ja alles in Ordnung. Aber es ist so, dass es gibt einige Dinge, die eine CDU-geführte Regierung, wenn sie denn die Mehrheit erhält, wahrscheinlich anders machen würde. Sie wird sicherlich nicht ohne weiteres komplett irgendwie Solarenergie und Windenergie stoppen können. Man kann natürlich immer etwas an Hindernisse in den Weg legen. Das kennen wir aus der Zeit von 2017 bis 2021, wo eigentlich auch die Windenergie fast zum Erliegen gekommen ist, kann man sagen. Zumindest der Ausbau. Da ging es sehr vielen Herstellern von Windkraftanlagen sehr schlecht. Wir wissen, dass sie aus der Region von Enercon zum Beispiel. Das waren schwierige Zeiten, da sind auch Firmen wirklich pleite gegangen. Eine Regierung kann sowas natürlich bewirken, eine Änderung. Letztendlich wäre es aber nicht schlau, gerade zum jetzigen Zeitpunkt, weil auch die Industrie hat erkannt, Windenergie ist zum Beispiel eine billige Energie. Wir brauchen Windenergie, wir brauchen den Ausbau der Windenergie. Und das heißt, die Industrie ist hier der Treiber sozusagen. Und da wird sich auch eine CDU-Regierung sicherlich wenig gegen wehren können, sage ich mal. Oder das heißt, ich gehe davon aus, dass auch eine CDU-Regierung hier auch weiterhin die Erneuerbaren ausbauen wird.
Das war das Wort zum jetzigen Sonntag.